Guten Abend und herzlich willkommen im Radio BO Kirchenfenster. Heute im Gespräch mit dem Tobias Siegenthaler darüber, wie er sein Glauben an Gott hat verloren und wie er ihn wieder hat gefunden. Er ist ein Mann mit vielen Fragen, die ihm niemand konnte beantworten. Darum ist er selber Bibelwissenschaftler geworden und ist diesen Fragen auf den Grund. Das hat ihn durch die ganze Welt geführt. Heute forscht er in Schottland, teilt sein Wissen in Nigeria, Ägypten und Israel und Deutschland. Seit kurzem lebt er aber wieder in der Schweiz zu Thun und möchte auch hier seine Begeisterung für die alten biblischen Texte weitergeben. Es ist ein Gespräch über Fragen, Zweifel, Glaubenskrisen und über Gott. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Ja, Tobias Siegenthaler, ich bin froh, dass du heute hier auf meinem Stuhl hockst. Du bist überall in der Welt unterwegs und es ist schwierig, mit dir einen Termin zu finden, wo du da bist, in der Schweiz bist und wo du auch Zeit hast. Also schön bist du da. Aber was machst du genau?
Oh, was mache ich? Ja, das ist, das kann man natürlich zuerst mal einfach ganz formal beantworten. Man kann sagen, ja, ich bin als Forscher angestellt in St. Andrews, an der University of St. Andrews in Schottland. Aber das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Das ist so ein bisschen mein Brotjob, sage ich jetzt mal. Ich bin sonst noch in verschiedenen Projekten involviert in Afrika und in der UK. Hier in der Schweiz bin ich erst seit kurzem wieder so ein bisschen im Fuss fassen, weil ich in den letzten Jahren wirklich in der UK habe gelebt und darum nicht so viel in der Schweiz war.
Jetzt im Moment wohnst du wieder in Thun.
Genau.
Aber jetzt bist du auch noch in Nigeria gewesen, du bist auch noch in Deutschland gewesen. Jetzt gehst du irgendwie noch auf Israel. Also, was machst du auf deiner Reise?
Genau, also mein Hintergrund ist, ich habe das Doktorat gemacht im Neuen Testament. Allerdings ist ein Grossteil von dieser Arbeit eigentlich hat sich mit dem Alten Testament oder mit dem griechischen Alten Testament befasst.
Also bist du Theologe?
Ich bin Theologe, genau, hier in Bern, hier Theologie studiert, Bachelor und Master und bin nachher auf Schottland doktorieren.
Und was genau doktorieren? Ich habe das vorhin gefragt, aber ich glaube, dort tauchen wir nicht zu fest ab, weil es wird ziemlich schnell, ziemlich nerdig.
Ah, wirklich?
Schon ein bisschen, oder? Also irgendwie mit spezifischen alten Schriften und...
Also nein, also meine momentane Forschung genau befasst sich mit altorientalischen Texten, altmesopotamischen, altägyptischen Texten, aber meine Doktorarbeit selber hat sich primär mit biblischen Texten beschäftigt. Also zum Teil noch extra biblische Texte aus dieser Zeit, aber primär mit biblischen Texten. Und dort ist es eigentlich darum gegangen, in einem Satz kann man es eigentlich so zusammenfassen, dass man kann sagen, meine Arbeit hat probiert, die Frage anzuschauen, warum heisst der Vater von Jesus Josef? Und ich behaupte in meiner Arbeit, dass das nicht einfach zufällig ist, dass der Josef heisst, sondern dass das auch eine theologische Bewandtnis hat.
Genau. Wie ist es gekommen, dass du dich so für theologische Fragen interessierst?
Also es hat eigentlich ganz schon sehr früh angefangen. Ich bin in einem frommen Elternhaus aufgewachsen.
Was heisst das, in einem frommen Elternhaus aufgewachsen?
Genau, meine Eltern haben für das evangelische Gemeinschaftswerk gearbeitet. Die ersten Jahre von meinem Leben, ich glaube, die ersten 10 Jahre von meinem Leben, sind die für das evangelische Gemeinschaft. Das ist so eine Bewegung innerhalb von der Landeskirche, die sich zum Ziel gesetzt hat, vielleicht ein bisschen pietistisches Gedankengut auch in die Landeskirche reinzutragen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Und
was ist pietistisches Gedankengut?
Pietistisches Gedankengut. Ich würde sagen, Pietisten sind Leute, die sozusagen das persönliche Studium und das Lesen von der Bibel sehr ernst nehmen. Das persönliche Gebet. Genau.
Also sie Menschen gewesen, die selber sehr persönlichen Glauben hatten, deine Eltern?
Ja, genau, ich würde es so beschreiben. Ich würde es so beschreiben, dass ihnen persönlich der Glaube wichtig war, dass sie auch irgendwie einen Anspruch hatten, dass eine Relevanz hat in ihrem Alltag, sage jetzt mal bei meinem Vater, bei der Arbeit. Genau. Das ist so der Hintergrund, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin auch dort in die Sonntagsschule. Und ich habe ziemlich früh schon als Bub, habe ich gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da in diesen Texten noch mehr drin ist, in diesen Bibelgeschichten, die ich da habe mitbekommen. Und dazu her ist noch auch, dass, ich glaube, nachher auch mit der Pubertät und so, wir haben dann in eine Freikirche gewechselt und, dort sind dann sehr viele Fragen aufgekommen, auch theologische Fragen, wo ich wie gemerkt habe, das ist für mich wie nicht klar, ja, oder bin ich auch nicht befriediger gewesen, zum Teil von der Antwort, die ich dort bekommen habe. Und ich habe mich dann entschieden,
Kannst du eher konkret werden? Also, was sind das für Fragen gewesen, so? Kannst du dich erinnern?
Ja, Es ist sicher ein Stück weit auch, bin ich nicht sicher gewesen, ist das mein eigenes? Ist das der Gott? Gibt's da überhaupt? Aber nachher auch das Gefühl von einer gewissen Inkohärenz bei gewissen theologischen Fragen. Also, dass ich das Gefühl hatte, also, der Text leset ihr so, und den nimmt man ganz ernst, und ein anderer Text hat irgendwie offenbar keine Relevanz. Aber ich glaube, gewisse Sachen habe ich erst in Retrospektive verstanden, dass ich eigentlich Mühe hatte mit dem. Oder dass ich vielleicht auch nie ganz dem Gott konnte vertrauen, dass ich das Gefühl hatte, ja, also ich weiss nie, ob ich dem über den Weg trauen kann. Hätte es aber nie können so artikulieren, glaube ich.
Also dem Gott, den du dort hast, porträtiert bekommen.
Genau. Ob explizit oder implizit, ist dann manchmal die Frage. Ich habe dann auch während meinem Theologiestudium ab und zu mit meinen Eltern geredet. Und dann haben sie aber gesagt, aber so haben wir doch das gar nie gesagt. Oder das haben wir ja selber nicht so verstanden. Aber ich glaube einfach, eben zum Teil auch implizit, vielleicht nicht über meine Eltern, vielleicht auch über Kollegen oder zu das eigene Studium von diesen Texten, gerade in meiner Teenager-Zeit, habe ich gewisse Theologie auch aufgebaut in meinem Kopf, wo nachher auch während dem Theologiestudium wahrscheinlich auch, nicht nur wahrscheinlich, sondern auch eine radikale Dekonstruktion hat erlebt.
Also das heisst, du hast dich für ein Theologiestudium entschieden, aber es ist auch nicht einfach so Licht gekommen. Das war auch ein bisschen
ein
Weg gewesen.
Ja, ich hatte so gewisse Vorbehalte und dachte so, ja, wollte ich das? Ich habe dann zuerst angefangen, Sek 1 zu studieren und dann hat man ein Nebenfach, hat man an der Uni nehmen und dann habe ich Theologie gewählt und dachte, ja, ich tue einfach Griechisch lernen. Dann kann ich mal die Texte, vor allem die neutestamentlichen Texte, im Original, im Urtext lesen. Und ich habe dann ziemlich gleich gemerkt, ja, wenn ich das wirklich machen möchte, dann müsste ich eigentlich auch noch Hebräisch lernen. Und es hat dort ein Kollege gehabt, mit dem bin ich auch in die Sonntagsschule gegangen, der hat immer gesagt, ja, aber du willst doch auch noch Ethik und Kirchengeschichte, das wäre doch alles interessant. Und so bin ich langsam, schon im zweiten Semester, habe ich eigentlich nachher gewechselt an die theologische Fakultät und habe mich entschieden, Theologie studieren.
Und das hat etwas mit dir gemacht, hast du gesagt. Das hat dekonstruiert, du hast das Wort gebraucht. Was heisst das? Also das heisst, da ist die Glaube ein bisschen auseinandergebrochen.
Ja, da sind sicher viele Glaubenssätze oder Glaubenskonzepte in Frage gestellt worden und auch auseinandergebrochen, wo ich wie auch gemerkt habe, oh, das ist ja vielleicht ganz anders. Ich sage manchmal, ich glaube, irgendwann ist eben, macht man so die Erfahrung, dass ich Gott nicht mehr haben oder verstehen im Theologiestudium. Aber ich habe nachher ein das Gefühl gehabt, ich habe existenziell die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo ich Gott nicht mehr haben oder verstehen, dass er mich hat. Und ich glaube, ich würde heute sagen, dass durch das Theologiestudium mein Vertrauen oder mein Glauben, wie man dem auch immer sagen eigentlich tiefer ist worden. Dass eigentlich gerade die Erfahrung von Dekonstruktion schlussendlich, wo man ja manchmal schon Angst hat davor, das eigentlich auch eine heilsame Erfahrung war.
Also inwiefern würdest du sagen, Gott hat dich gehabt? Wie hast du das?
Das ist natürlich noch schwierig zu beschreiben. So wie ein Gefühl von dem, was ich nicht mehr verstehe und sehe und was ich nicht mehr gewusst habe, was unten und oben ist, dass in dem Moment, dass ich das Gefühl hatte, da ist etwas, was mich hat. Da ist etwas, wo mir irgendwie gewisse Menschen in den Weg legen oder wo mir gewisse Menschen über den Weg führt. Ich denke jetzt da vor allem an mein drittes Jahr im Theologiestudium, hat dort für einen Sommer einen Job angeboten bekommen und ich einfach vom ersten Tag zu Gefühl gehabt, Und das war so der Tiefpunkt von meinem, von so dieser Frage und so dem Nicht-Wissen. Habe dann den Job angeboten bekommen, bei der ich arbeite, und vom ersten Tag das Gefühl gehabt, hey, das ist das, was ich machen will. Und habe nachher, also, das war ein Metallbau-Bude in Heimberg, wo ich dort habe.
Also, du hast das Theologiestudium abgebrochen?
Genau, das haben die aber nicht gewusst. Die haben nicht gewusst gehabt, dass ich eigentlich eine Woche oder zwei vorher das Theologiestudium sozusagen hergeschossen habe.
Und haben dich eingeladen?
Die haben einfach gesagt, willst du im Sommer über die Semesterferien arbeiten, oder? Und ich habe ihnen nicht gesagt, dass ich eigentlich entschieden habe, Theologie. Und ich habe gedacht, ja, jetzt brauche ich eh ein bisschen Stutz, oder? Ich habe den Eltern gesagt, hey, ich verleihe jetzt das Theologiestudium, ich sehe das nicht mehr, da weiterzumachen. Vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen reden über die Hintergründe von dieser Entscheidung. Und habe ich gewusst, ab jetzt wollte ich auf eigenen Beinen stehen. Und bin dann, habe gewusst, ja, jetzt brauche ich Cash, und hat gedacht, ja gut, dann gehe ich halt in die Bude arbeiten, wenn mir das schon so an mich hergetragen wird. Und ich habe vom ersten Tag das Gefühl gehabt, hey, ich habe immer als Kind gerne gewerkelt, ich habe gerne mit den Händen gearbeitet. That's it! Ich werde Metallbauer. Ja, ziemlich.
Ein ziemlicher Gegensatz, oder? Ziemlich ein Gegensatz. Theologie, wo du dich mit Konstrukt und Gedanken und Theorien beschäftigst, einfach ins Handwerkliche.
Voll. Und ich habe nie zurückgeschaut. Also ich habe die Jahre, wo ich im Metallbau bin, ich sage immer, das waren meine glücklichsten Jahre. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin falsch hier. Ich hatte das Gefühl, ich habe ein erfülltes Leben. Und ich habe plötzlich das Gefühl, und das ist das Kuriose daran, jetzt ist irgendwie mein Weg mit dem Gott etwas Persönliches geworden. Gerade durch das Weggehen aus dem Theologiestudium. Und das...
Also wie? Also wie? Ja, wie?
Ja, das ist eine gute Frage. Also... Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe wirklich schon am Anfang, oder ich glaube, es ist sogar vor dem Theologiestudium, habe ich ein Buch gelesen von Dietrich Bonhoeffer, einem deutschen Theologen, durch das Dritte Reich ist, um das Leben zu kommen. Ich habe ein Buch gelesen von ihm, das Nachfolge heisst. Und das Buch, das hat mich irgendwie fasziniert, aber auch gestört. Ich weiss noch, dass ich dann, als ich das erste Mal gelesen habe, das Gefühl hatte, hey, wenn das wirklich wahr ist, was der hier sagt, dann müsste ja irgendwie radikal dem Jesus nachfolgen. Er hat eben dort von Nachfolge so. Von diesen Geschichten, wo Jesus seine Jünger ruft, ihm nachzufolgen, er sagt, er tut es so übersetzen in seine Zeit und sagt, ja, was heisst das jetzt für uns? Das heisst, auch wir sind gerufen. Und das Buch hat mich immer recht gestresst.
Also radikal Jesus nachfolgen werden, also, was würde das heissen nach dem Buch? Oder was hast du dort verstanden? Was
würde ja, heissen? Also, ehrlich gesagt, kann ich nicht mehr genau in Erinnerung rufen, was ich das Gefühl hatte, was das heisst, als ich das gelesen habe vor dem Theologiestudium. Aber ich musste es nachher nochmal lesen für das Theologiestudium im dritten Jahr. Und dort hatte ich das Gefühl, als ich das gelesen habe, ich immer das Gefühl gehabt, ich muss das Theologiestudium verlassen. Ich bin nicht am richtigen Ort. So. Irgendwie muss ich hier weg. Ja, dann aber auch irgendwie noch...
Aha, also in deiner Nachfolge?
Ja, wenn Jesus seine Jünger wegruft von den Fischernetz, von ihrem Beruf, übersetzt in meine Welt, heisst es, ich muss hier weg. Von meinen Fischernetz. Von dem, was mir meine Leidenschaft ist und was mir Identität gibt. Und das ist irgendwie so... prägend oder drückend worden, der Eindruck, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich werde das nicht los. Die Stimme in meinem Kopf, ich muss irgendwie dem... genau, und ich war der recht in einem Zeug drin, würde ich heute sagen. Das hat wirklich auch sehr mit existenziellen Fragen und wahrscheinlich auch mit Ängsten zu tun gehabt, dass ich irgendwie vielleicht Gottes Weg verpassen könnte, wenn ich das nicht mache. Was ich heute würde sagen, ja, hey, das ist vielleicht auch psychologisch, vielleicht problematisch gewesen, oder auch theologisch. Und ich würde sagen, hey, sehe ich so Gott? Aber in dem Moment war es sehr existenziell gewesen.
Dass du das Gefühl hast, es gibt da einen Weg, den Gott für dich vorgesehen hat und du musst ihn herausfinden wollen, dass das ist und der geht.
Oder zumindest, wenn er dir ruft, weg von diesen Fischernetz, dann musst du die
so, verlassen. Ja.
Und ich habe dann noch, die Uni Bern hat dann so ein Abkommen gehabt mit der Universität in Oxford und ich habe dann noch ein Stipendium zugesagt bekommen, dass ich ein Jahr auf Oxford könnte. Und ich bin dann auch zu dem Professor gegangen, Professor für Seelsorge, der Herr Morgenthaler. Und ich habe ihm das dort eröffnet, dass ich es eigentlich nicht sehe. auf das Oxford zu gehen. Und ich bin, glaube sogar bei ihm im Büro der die Tränen ausgebrochen, weil ich irgendwie so existenziell in einem Zeug drin war. Und er hat dort wirklich wie ein Professor für Seelsorge reagiert. Er hat sehr gut reagiert, sehr verständnisvoll und hat den Schritt, hat das verstanden. Er hat gesagt, es gäbe eigentlich manchmal so Situationen. Und ich habe dann eben das Theologiestudium hergeschossen. Ich habe keinen Abschluss gehabt, nichts. Und das war für meine Eltern, glaube ich, auch noch schwierig gewesen, irgendwie in dem Moment, das auszuhalten.
Wie es weitergegangen ist, nachdem der Tobias Siegenthaler sein Studium hat hergeschossen, das gehört ihr nach ein bisschen Musik von Lauren Daigle mit «You Say».
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.
Ihr hört das Kirchenfenster auf Radio BEO über das Leben des Bibelwissenschaftler Tobias Siegenthaler. Wir haben vorhin gehört, wie er sein Theologiestudium hat abgebrochen hat, wie er verzweifelt war mit seinen Fragen an Gott. Aber schon gleich hat sich ihm ein neuer Weg aufgetan.
Ich weiss noch, ich bin dann mit dem Velo von Bern auf Heimberg. Und das ist so einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht ist das alles falsch gewesen. Und ich habe vielleicht kann ich die Stimme gar nicht irgendwie hören von diesem Gott. Und vielleicht habe ich mich geirrt so. Und das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich sagen kann, dann habe ich an Suizid gedacht. Ich habe gedacht, hey, vielleicht macht die Welt, macht echt nichts Sinn hier auf dieser Welt. Nichts passt zusammen. Und ich würde vielleicht wahrscheinlich sogar bis heute sagen, dass die Erfahrung sehr wichtig war für mich, dass ich plötzlich eben nicht mehr Gott habe begriffen. Dass ich nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Sie nicht mehr können sagen, das ist schwarze Schweiz. Ich habe nicht mal mehr können sagen, gehöre ich richtig oder nicht. Und ich habe das Gefühl, das ist eine wichtige existenzielle Erfahrung gewesen. Und in dem innen zu merken, hey, da tut sich plötzlich ein Weg auf und da kommt plötzlich eine Freude an dem, was ich machen kann in diesem Metallbau. Und ich wirklich, es war wirklich das Gefühl für mich so, hey, das ist einfach jetzt, das ist richtig. Obwohl ich eigentlich das Theologiestudium habe verlassen mit dem Gedanken, ich gehe jetzt Musik, ich werde Musiker oder so. Das ist immer so, wahrscheinlich werde ich nicht ein Musiker. Wenn man mich gefragt hat, ja, was willst du machen? Ja, ich werde auch ein Musiker. Genau. Aber ich bin auch in diesem Metallbau, hat er dort ziemlich klein zugesagt, ich werde die Lehre machen. Und eben, das ist, glaube ich, wirklich eine meiner tollsten Zeiten geworden.
Du hast dann auch einen Einsatz gemacht, also als Metallbauer in Afrika, bist du dort Helikopterbase aufbauen.
Wie genau. Ist das gekommen? Also eigentlich schon in diesem ersten Lehrjahr mein Chef dort hat gesagt, ja, du, wir tun eigentlich alle Lehrlinge für einen Monat auf Afrika schicken. Jetzt machst du als, ich hatte eine Matur gehabt, hat er das können verkürzt hier machen. Willst du gleich gehen? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon, ja, unbedingt. Und dann hat er gesagt, ja, also, die einen sind jetzt auch in die Tschad gegangen und jetzt gibt's aber auch noch ein Projekt, wo ich involviert bin, mit einer Organisation, die Mercy Air heisst, wo ich vor allem im südlichen Afrika fliegt. Und wir sollten dort ein Hangar-Tor bauen. Würdest du da mitgehen? Da bin ich sofort Feuer und Flamme gewesen, bin dort mitgegangen.
Ein Hangar-Tor, was ist das?
Ein Hangar für ein Flugzeug, Hangar als Garage für ein Flugzeug. Aha, oder für Flugzeug, respektive dort ist es eben für ein, ich glaube, das war noch für das Flugzeug gewesen, denn wir haben auch später auch ein Hangar-Tor für ein Hangar, für ein Heli bauen.
Oh. Und das ist ja ein christliches Projekt, also das Mercy Air, hast du gesagt.
Genau.
Also hat sich dort wieder ein bisschen etwas verbinden von Metallbau und Theologie, Glauben? Oder wie würdest du das rückblickend anschauen?
Ja, ist lustig. Ich komme jetzt vom Flughafen, ich habe einen Freund am Flughafen gefahren. Ich habe nachher dort in der Mosambik eben den Mann kennengelernt, den ich jetzt gerade am Flughafen da heute. Ist lustig, dass sich da gerade der Kreis schließt. Der hat dort aussen, ganz weit aussen, am Sambesi-Delta hat er gearbeitet und ist dort in so unerreichte Gebiete gegangen. Gebiete, wo nicht haben gewusst, was Plastik ist oder Glas. Oder wo nicht haben gewusst, wie dass man eine Wunde verpflegen kann. Ich habe so, dort so Geschichten gelernt, wo eigentlich Kinder sind gestorben an ganz einfachen Wunden. Weil sie nicht haben gewusst, dass man Wasser auf das Feuer tun kann und dass das Wasser dann durch das sauber wird und es dann auch eine Wunde waschen kann. Genau, und der Chefin, den habe ich dort kennengelernt und der war sehr theologisch interessiert gewesen. Und mit ihm habe ich viel theologisiert. Und dort hat sich auch ein Feld eröffnet, das bis heute ein wichtiger Teil auch von meiner Arbeit ist, wenn ich in Afrika arbeite, ist so die Frage, was hat Theologie oder unser Denken, unsere Weltanschauung, was hat das für einen Einfluss auf wie das wir leben? Und das ist ein Feld, das ich bis heute, wo mich sehr interessiert. Also wie hat Theologie einen Einfluss, wie das ich wie das ich mit anderen Leuten umgehe oder wie das ich medizinische Versorgung sehe und so weiter und so fort. Also von da kann man schon sagen, dort hat sich auch wieder, ist auch Theologie wieder zusammengekommen. Ja.
Also du bist auch wieder zurück in Theologie, wie ist das nachher gekommen, der Schritt vom Metallbau zurück in Theologie?
Ja genau, das ist natürlich völlig wirklich sehr unerwartet für mich, weil ich das Gefühl hatte, ja, wenn mich Gott von dem wegruft, warum würde er irgendwie wieder mich dorthin zurückbringen? Das ist ja genau der Ort, wo klar war, dort nicht. Ich habe dann schon gemerkt, nach einer Weile, dass mir eben auch gewisse Fragen, theologische Fragen nicht loslassen, dass ich auch noch nach wie vor so einen intellektuellen Hunger hatte, weiter zu forschen, weiter zu denken. Und dass ich den Stimulus wieder ein bisschen gesucht habe. Ich bin dann in die Berge, um mir das zu überlegen. Und ich weiss noch, dass ich dort in den Bergen irgendwie bin gelaufen, ich bin dort an einem Bergsee gewesen und habe dort Steine ins Wasser geschossen und irgendwie zu Gott so gesagt, ja, also wenn du willst, dass ich das mache, dann musst du also irgendwie helfen, weil also ich kann nicht arbeiten und studieren.
Also finanziell vor
allem. Finanziell, genau. Ich habe wirklich gemerkt, hey, ich kann nicht mehr, ich habe mal als Willi am Anfang von meiner Lehre noch so in einem umgebauten Garage gewohnt. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr in einem Garage wohnen. Irgendwann ist man ein bisschen aus dem Alter draussen, wo man so Abenteuer toll findet. Und das ist dann wirklich sehr, zu meinem Erschrecken eigentlich, hat mich dann eine Woche später eine Freundin eingeladen und hat mir angeboten, mit mir Finanzen zu teilen. Und ist dort unheimlich grosszügig gewesen, hat mir sehr viel Geld gegeben.
Und also mit dir Finanzen zu
teilen? Ja, er hat so gesagt, er hätte einfach das Gefühl, er sollte mit mir teilen.
Also die monatlichen Betrag, oder wie?
Ja, er hat dann eigentlich eine grosse Summe, hat er mir dann einfach alles aufs Mal. Er hat einfach das Gefühl, und der hat von nichts gewusst. Der hat nicht gewusst, dass ich genau eine Woche vorher eigentlich so fast so ein bisschen, vielleicht fast so ein bisschen im Zorn oder ein bisschen genervt zu Gott hat gesagt, ja, also wenn du willst, dann kannst du ja auch hier schauen, oder?
Und das war für dich klar gewesen, da führt dir Gott zurück in die Theologie, wenn er dir so einen Geldbetrag gibt.
Ja,
über den Mann.
Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe wirklich für einen sehr konkreten Betrag, gebeten und der hat nachher auch den Betrag, im Gespräch den Betrag irgendwie genannt. Und das hat mich schon, das ist für mich etwas gewesen, das hat auch fast nicht in mein Gottesbild, oder das hat mich recht genervt. Ich hatte eigentlich Mühe mit dem. Und ist auch
wieso hat es dich genervt?
Du hast auch gemerkt, ich habe jetzt das vorher ausklammert gehabt, weil ich das eigentlich nicht gerne erzählen. Weil es irgendwie so deutlich war. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, also es hat mich...
Passt ein bisschen in das Schwarz-Weiss-Bild von Gott, das du gehabt hast, das du eigentlich über Bord
geschossen hast. Wo ich auch ein bisschen Mühe habe manchmal damit, genau. Aber ich habe doch dann wie gemerkt, ja, ich kann das nicht lügen, dass das jetzt passiert ist. Und ja, wie das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, tun ich gehe, dann, ja, also.
Der ist fast ein bisschen komisch, oder?
Der ist fast ein bisschen komisch. Und, aber ich bin dann wirklich, glaube ich, im ersten Semester zurück an der Uni, ich bin fast depressiv gewesen. Ich weiss noch, ich bin an diesen Tagen auf dem Nest gelegen und dachte, was mache ich hier? Warum? Ich hatte doch so Freude gehabt in diesem Metallbau. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich wieder ein bisschen in dieser Welt war, dass ich wieder auch ein bisschen Feuer fahren, für die Theologie. Und da habe gemerkt, ich kann langsam selber artikulieren. Und ich kann plötzlich auch theologisch verstehen, wo das ich glaube, selber stehe. Ich habe nachher, den Bachelor gemacht und noch eine Masterarbeit. Bin dann im Master und eine Masterarbeit zum Hiob geschrieben. Und ich habe gemerkt, am Ende von diesem Studium, hey, jetzt kann ich sagen, jetzt bin ich ein Theologe, jetzt kann ich formulieren, wie sie, oder mehr, besser, mir ist ja nie fertig. Aber ich glaube, ich kann jetzt besser formulieren, wie das ich denke, was sie denken.
Und was würdest du sagen? Was glaubst du da?
Heute?
Ja. Da leuchten die Augen.
Ja, nein, aber
da leuchten die Herausforderungen.
Das ist eine schwierige,
für einen Theologen, eine schwierige Frage.
Ich glaube, für mich Glauben ist Jesus Christus sehr zentral, weil er für mich auch philosophisch alle Paradigmen umkehrt. Wir sehen das auch schon eigentlich rein an den biblischen Texten. Also im Levitikus heisst es irgendwie, dass alles, was...
Also Levitikus ist Teil vom Alten Testament.
Das ist eines der fünf Bücher von Mose. Der hat so Reinheitsgebot, wo alles, was irgendwie mit etwas Unreinem mit Berührung kommt, das wird auch unrein. Und wenn es zu Jesus kommt, alles, was er anlenkt, auch wenn es unrein ist, das wird einfach rein. Das heisst, er kehrt plötzlich so die Logik um und er begibt sich so in die dreckige Welt hinein. Er begibt sich so an die Welt, auch in die Welt hinein, wo man denkt, Gott kann dort nie sein. Ich habe jetzt mal eine lustige Konversation mit meinem Kebab-Verkäufer gehabt. Und der hat, wir haben so über Gott geredet und er hat ein sehr schwieriges Leben gehabt. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich glaube, weisst, wenn Gott neu mehr ist, hier in deinem Kebab-Laden, weisst du, wo er wäre? Ich habe gesagt, nein, wo? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, er wäre entweder im Küderkübel oder er wäre auf dem WC. Dort das Dreckige, weil dort geht Gott am liebsten her. Um uns genau dort begegnen. Nicht an unserem Sauberstehen oder unserem Halbsauberen. Nein, aber er geht genau dort her. An die Orte von der Welt, wo man denkt, dort kann Gott eben nicht sein. Also es ist eigentlich ein theologisches Paradox. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Wo auch, würde ich sagen, einer von meinen Antreibern ist. Warum das, was mich antreibt als Theologe, was mich interessiert. Und dort habe ich das Gefühl, das ist auch psychologisch, da wird etwas gesungen. Weil ich muss nachher nicht mehr meine Schwächen und meine traurigen und dunklen Seiten, ich muss die nicht mehr verdrängen, sondern ich kann sagen, ja, Gott selber hat ja gesagt zu denen.
Würdest du sagen, du hast das für dich selber so erlebt, dass nachher in der Theologie in ja psychologisch heilig erlebt hast für dich?
Ja, voll. Ja, voll. Ich habe das Gefühl, ich glaube, so wie ich Gott früher oder Gott der Vater verstanden habe, ist das sehr etwas Bedrohliches gewesen. Und ich habe das Gefühl, das ist psychisch, also psychologisch nicht ein gesundes oder heilsames Gottesbild gewesen. Und ich würde schon sagen, plötzlich zu verstehen, dass Gott der Vater ganz anders ist, hat für mich dazu geführt, dass ich heute nicht das Gefühl, ja, dass ich wie vorbehaltlos, irgendwie mehr vorbehaltlos gegenüber dem Gott bin. Oder dass ich heute, glaube ich, von Herzen kann sagen, mal, ich habe den Vater gern. Und das von Herzen zu sagen, ich hätte das früher einfach gesagt, weil das hätte müssen sagen, weil ich ja fromm bin oder so, oder weil ich fromm bin aufgewachsen. Ja, das muss man ja sagen. Aber von Herzen habe ich das Gefühl, habe ich das nicht können sagen.
Dass ich aber du hast das Gefühl, du musst es können sagen.
Du musst oder ja, nach, ja, du bist ja irgendwie Christ, oder?
Es tut nach viel Angst, es tut nach einer Angstkultur, die du wie dir in, ja, vielleicht, also gar nicht von außen, sondern vielleicht auch innerlich, wie du dir selber kreiert hast oder was einfach entstanden ist. Und die Angst, die hat sich aufgelöst für dich?
Ja, die ist nicht mehr, die ist heute nicht mehr vorhanden.
Würdest du sagen, du führst ein angstloses Leben?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich so ein kleiner Prozess. Ich habe es oftmals bei Entscheidungen gemerkt, dass nachher wieder plötzlich so wie die Angst kommt. Oh, habe ich jetzt vielleicht falsch entschieden? Ich würde sagen, heute habe ich die Angst nicht mehr. Ich kann heute so mutig in etwas mehr reinstürzen, was ich nicht weiss. Ja, ist das jetzt genau das Richtige oder ist das falsch? Ich kann sagen, hey, und weisst was? Gott schreibt hier auf geraden Zielen krumm. Oder auf krummen Zielen gerad.
Wie krumm oder gerade die Ziele im Leben von Tobias Siegenthaler weitergegangen sind, das hören wir nach ein bisschen Musik von William Matthews. We'll all be free.
There's a world at war. Caught in suffering, silent casualties. Oh God, grant us peace. In these sleepless nights, I can hardly breathe. Despite brutality, I know that we'll be free. I know that we'll be free. So let the light in, keep it shining. Let it break into the darkness. All the love dares us to see. We'll all be free. In these desperate times, love will hold us here. Love will join our hands, teach us to have no fear. So we lay our hate down to wash their feet. When we see our brother, oh, we'll all be free. Yes, we'll all be free. Yeah. Let the light in, keep it shining. Let it break into the darkness. All the love dares us to see. We'll all be free.
Wir sind im Kirchenfenster auf Radio BEO, immer noch im Gespräch mit dem Tobias Siegenthaler. Wir haben schon viel gehört über seinen Weg, seine Fragen und Zweifel an Gott. Tobias, wie erlebst du Gott heute in deinem Alltag?
Ja, ist noch schwierig. Ich glaube, ich habe wie ein ganz tiefes, wie einen tiefen Sinn oder ein Gefühl, der ist da. Und würde jetzt dem schon sagen, ich erlebe Gott in meinem Alltag, das würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen Weitgriff oder so ein bisschen extrem. Aber für mich, ja, ist das einfach so wie das Gefühl, so, ja, der ist da. So das tiefe Vertrauen. Aber es gibt dann doch durchaus wieder so Momente, wo ich das Gefühl habe, er winkt mir so zu. Ich war jetzt in Nigeria, letzten Monat, einfach zum ein Beispiel nennen, wir haben vor ein paar Jahren mit einem Partner zusammengeschafft, dort im Nordosten von Nigeria, also in einem anderen Bundesstaat, als dort, wo wir jetzt waren, oder in einem anderen Teilstaat.
Wenn du von mir redest, dann redest du von...
Genau, ich arbeite dort mit einem Projekt zusammen, das Rings of Hope heisst. Und vor ein paar Jahren sind wir eben in einem anderen Teil von Nigeria gewesen und haben dort mit einem Victor zusammengearbeitet. Und der, mit dem bin ich ab und zu noch im Kontakt. Der schreibt mir so vielleicht zweimal im Jahr, wenn wieder irgendetwas ist, wo er vielleicht einen Rat braucht oder wo er vielleicht um Gebet fragt. Und wir sind für zwei Tage oder für zwei Nächte oder drei Nächte, für zwei Tage, für drei Nächte oder vier Nächte, einfach zwei volle Tage sind wir in dieser Stadt Jos gewesen, im Plateau State. Und wo ich dort bin, bekomme ich so eine Botschaft von diesem Victor. Und der sagt, du, einer von diesen Männer, die ich mit ihnen arbeite, er arbeitet vorwiegend mit Leuten, die zu dem Stamm gehören, wo Boko Haram herkommt. Also eigentlich viele von diesen sogenannten islamistischen Terroristen kommen aus dem Stamm. Und von denen bekehren sich zum Teil Kämpfer, ehemalige Kämpfer, aber auch einfach ehemalige Stammesmitglieder, kommen zum Glauben an Jesus. Und er hat gesagt, einer von diesen Konvertiten ist im Spital und die Ärzte sagen, ja, der überlebt auch nicht mehr lang. Könntest du für das beten? Und er denkt, okay. Und er frage ich so ein bisschen nachher, ja, wo ist er denn? Und nachher sagt er, ja, er ist in dieser Stadt Jos. Und er denkt, so, das ist jetzt noch lustig, der ist genau am gleichen Ort, wo ich bin. Und dann frage ich, Victor, wo bist denn du? Und er sagt, ich bin auch in Jos. Und der denkt, ja, weiss der, dass ich hier bin? Und ich rufe ihm näher an, oder ich weiss nicht, ob er mir den Tag rufe, dann sage ich, du weißt du, wo ich bin? Und er sagt, nein, keine Ahnung, hat er gesagt. Dann sage ich, ja, ich bin Joss. Und ich frage ihn, wo bist du? Dann sagt er, ja, ich bin da in diesem Guesthouse von der einen Kirche. Und dann merke ich, das ist genau über die Strasse von dort, wo ich in diesem Moment hocke. Und dann sage ich, ich bin genau über die Strasse. Ich bin nachher die Stegen ab und habe gesagt, komm rüber. Und also innerhalb von zwei Minuten sind wir zusammen gewesen. Und das war für mich so ein Moment gewesen, wo ich dachte, wie ist das möglich? Das ist ein Land mit Hunderten von Millionen von Leuten. Und es ist riesig, oder? Also, und das ist genau an dem Zeitpunkt, an dem Ort, wo ich für zwei Tage dort bin, ist der dort. Und wir sind dann zusammen in dem Spital, ich habe noch eine Flasche Öl gekauft, auf dem Merit. Und nachher sind wir für den Mann gebeten. Und der ist offenbar jetzt wieder aus dem Spital. Ich bin offen für solche Sachen. Ich bin aber dann auch so ein bisschen unsicher. Wie macht man das? Und ich weiss dann aber nicht, ja, sollte jetzt der sozusagen von seinem Bett auf... Ja, ich bin einfach dann für den gebeten und ich habe nachher erst eine Woche später so gehört, dass dem wieder gut geht. Und das sind für mich so Momente, wo ich denke so, oh, da kommen so wie Himmel und Erde kommen für mich so ein bisschen wie zusammen. Und es sind so Sachen, die ich wie nicht erklären kann. Mhm. Von daher, ja, ich würde sagen, ja, so.
Was sind Fragen, die du hast an Gott, die nicht beantwortet sind, oder gibt es eine Frage, eine grosse?
Ich glaube, eine Frage, die sich nie, gerade wenn man auch an diesen Orten ist, wie jetzt da in Nordost-Nigeria, so die Frage vom Leiden. Ich weiss nicht, ich glaube, das ist eine Frage, die ich nicht kann, ja, wo ich irgendwie nicht eine abschliessende Antwort habe. Wo auch, ja, sehr schmerzhaft ist, irgendwie zu merken, hey, da leiden Menschen und da haben Menschen Traumas erlebt, wo ich nicht meinem Schlimmsten finde, möchte ich zumuten oder zusprechen. Das ist schon, ja, das sind so Fragen, die
ich... Also warum gibt es so viele Leute? Ja, und ich kann das Gott zulassen? Was ist die Frage dahinter?
Also so die Frage so, ja, warum Gott? Die Frage vom Zulassen ist natürlich noch eine andere, sozusagen. Ja, ist ja auch so ein bisschen theologisch-philosophische Frage. Aber vor allem so, ja, warum das Leid? Ich muss gleichzeitig auch sagen, dass ich, wenn ich bei diesen Menschen bin, dann habe ich vielleicht keine Antworten, aber ich habe oft das Gefühl von einer Art von Gegenwart, dass sich Gott eben gerade auch bei diesen Menschen im Leiden innen ist. Das erübrigt aber die Frage nicht, warum. Ich glaube, es ist ja bezeichnend, dass Jesus selber im Moment von seinem schlimmsten Leid oder von seinem schwierigsten Punkt, dass er die Frage warum stellt.
Und warum das, hast du mich verlassen?
Warum stellt er das, genau? Und für mich ist es ganz wichtig, irgendwie der zu sagen, hey, das ist Gott selber, der in unsere Welt hineinsteigt, in unsere gottverlassene Welt und mit uns zusammenschreit.
Es erübrigt sich eigentlich die dritte Frage. Was gibt dir Hoffnung?
Ja, das gibt mir Hoffnung. Das ist so. Ich werde es noch ein bisschen zuspitzen mit dem Beispiel von Petrus. Petrus gibt ja so in Matthäus so das sogenannte Felsenwort, das viel so interpretiert wird. Petrus, auf den Fels will ich meine Kirche stellen. Und Petrus ist ja genau der, der Jesus verleugnet. Und wenn man in den Evangelien nachschaut, vor allem in Markus, stellt man fest, dass der Petrus am Anfang Simon heisst, der Hörende, der hört. Und er wird langsam vom Simon zum Petrus, er wird langsam vom Hörenden zum Stein. Er verhärtet sich. Er checkt nicht, wer Jesus ist. Und ich habe das Gefühl, das Felsenwort ist anders zu verstehen. Das ist so zu verstehen, dass Gott sagt, hey Petrus, du bist ein Leidenkeim. Du bist ein Sonnenstein. Aber ich baue mein Reich auf deinem Leidesten. Und er sagt er hinten nachher, und die Pforten von der Hölle werden die Kirche nicht überwinden können. Warum? Weil ich baue meine Kirche auf eurem Leidesten auf. Auf eurem Dunkelsten baue ich die Kirche auf. Ich etabliere meine Beziehung zu euch. Nicht an eurem schönsten, frömmsten Tag, wenn ihr in der Kirche hockt, sondern an dem Moment, wo ihr am weitesten Weg seid und nur sagt, verflucht, hau ab. Und ich will Kreuzungen daheim. Genau.
Man merkt. Es ist einfach wirklich eine grosse Leidenschaft. Und das, was du machst hier, das Weitergeben von diesen Inhalten, von diesen Einsichten, die Faszination, die du hast für die Theologie, das machst du an mehreren Orten in der Welt, oder? Ein Teil von deiner Tätigkeit ist auch, du gehst lehren.
Genau, genau.
Was ist denn dort deine Lehrinhalte? Was gibst du dir weiter? Was ist dir so wichtig, weiterzugeben?
Also, es sind unterschiedliche Sachen. Also, auf der einen Seite sind es eben so theologische Sachen, wo ich denke, hey, das sind für mich Sachen gewesen, die ich in meiner Kindheit mega,
gebraucht hättest, wie?
Wo ich mega hat gebraucht, genau. Ja. Also, jetzt eben auch irgendwie das Kreuzesverständnis, irgendwie zu verstehen, was da passiert. Aber auch zum Beispiel Fragen vom Bibelverständnis. Was ist denn die Bibel? Wie, oder? Und ich habe das Gefühl, dort ist es ganz wichtig, irgendwie sich zu fragen, was ist denn mit diesen Texten? Und wie stehen die Texte in Beziehung zu dem lebendigen Christus, zu dem lebendigen Gott?
Also eigentlich die Frage, die dich schon als Kind beschäftigt hat, ja. Da ist doch irgendwie mehr in diesen Texten, ja, als wir irgendwie daraus rausziehen. Das ist das, was du heute weitergibst. Die, genau, Erkenntnis von, hey, da ist ein Reichtum, da ist ein Zusammenhang, da ist ein grösseres Denken dahinter.
Ja, genau. Und gleichzeitig zu sagen, Jesus selber sagt, ihr sucht die Schriften, weil ihr denkt, ihr habt in ihnen Leben. Aber er sagt, hey, nein, falsch, ihr habt nicht in diesen Schriften Leben. Sie sind es, die von mir zeugen, aber ihr weigert euch, zu mir zu kommen und Leben zu haben. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Verkehrung, wo vielleicht auch stattgefunden hat in meiner Kindheit. Eben, das weiss ich nicht, ob das jetzt auf meine Eltern zurückzuführen ist oder nicht. Oder auf meine Sozialisation im kirchlichen Kontext. Dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, das ist die Bibel, das ist so wichtig. Und plötzlich zu merken, ja, es ist wichtig, aber es gibt wie eine klare Rangordnung. Jesus Christus ist das Wort von Gott. Und die Bibel, wenn sie durch den Heiligen Geist ausgelegt wird, dann zeigt sie auf den. Dann begegnet mir plötzlich der Christus dort. Aber der Christus kann mir auch in einer Begegnung mit einem Menschen.
Also glaubst du, die Bibel kann auch leblos werden?
Absolut. Absolut, ja. Absolut denke ich das, ja. Das sieht man ja auch rein schon nur, wenn man Kirchengeschichte studiert, für was alles die Bibel hat müssen. Oder ist gebraucht und missbraucht worden, oder? Das ist auch ein wichtiger Inhalt, den ich wette, dass meine Studenten irgendwie die Nuancen sehen und sehen, aha, wie ist denn das Verhältnis zwischen Text und Theologie? Auch die Wichtigkeit, auch, gerade ist vielleicht interessant, das von einem Bibelwissenschaftler zu hören, die Wichtigkeit von Theologie. Also, sozusagen, man macht heute viel eine Unterscheidung zwischen Theologie und Bibelwissenschaft. Bibelwissenschaften sind nur die sich um die Bibeltexte kümmern, und Theologen sind auch die irgendwie die verschiedenen Teile philosophisch, theologisch, systematisch zusammensetzen. Und ich habe das Gefühl, man muss wie beides anerkennen, es braucht wie beides.
Ja. Was würdest du sagen, wie geht es dir heute? Wenn du sagst, Metallbaujahr sind die glücklichsten Jahre gewesen. Heute bist du in der Theologie unterwegs, als Forscher, als Doktor, gehst in die ganze Welt lehren. Wie geht's dir denn heute? Bist du glücklich?
Ja, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich fast für jeden so, der mal doktoriert hat. Das ist ein sehr, ein Weg, der nicht ganz einfach ist, weil es einfach sehr viel fordert. Aber ich würde sagen, heute kann ich aus dem Vollen schöpfen. Und das ist schon etwas extrem Befriedigendes. Und ich habe natürlich das Privileg, mit ganz vielen Menschen können im Gespräch sein, ob ich jetzt im Nahen Osten ist. Mein Bruder lebt in Ägypten, ich bin darum auch viel an einer Schule in Ägypten, wo ich unterrichte. Oder ob es eben in Afrika ist oder in England. Ich kann mit ganz vielen Leuten im Gespräch sein. Leute, die im Gefängnis arbeiten oder Leute, die eben wie in Nigeria im Nordosten in diesen ganz heiklen Gebieten arbeiten. Leute, die in der Golfstadt, in Saudi-Arabien oder so tätig sind. Ich kann mit denen im Gespräch sein. Und das ist, ja, ich
das heisst für dich
ein unheimlich reiches Leben.
Ja, das heisst für dich aus dem Vollen schöpfen eigentlich, wenn ich es richtig höre. So das Vernetztsein, das Einblick haben, Verbindung haben in die verschiedensten Orte, Realitäten, Kulturen.
Ja, genau. Also auf der einen Seite von innen zu lernen, von innen zu hören und irgendwie ihre Welt zu verstehen, das gibt mir auch immer wieder ein neues Bild auf meine eigene Welt. Also ich bin dort auch sehr lernend. Ich sage das immer auch, wenn ich mit meinen Studenten zusammen Texte lese, sage ich immer, hey, wenn das die Art ist, wie sich Gott offenbart, eben über das Schwache, über das Dunkle und so, dann kommt vielleicht die Offenbarung, wenn wir zusammen lesen, nicht von mir, sondern von jemandem, von euch, von dem, wo man es vielleicht nicht erwarten würde. Und darum ist das für mich immer eine riesen Bereicherung mit anderen. Genau das. Aber auch aus dem Vollen schöpfen heisst für mich auch können, all das, was ich gelernt habe, durch die verschiedenen Orte, sei das Metallbau oder eben auch Theologie, Bibelwissenschaft, ich kann das alles einbringen. Ich kann meine Sprachkenntnis einbringen. Im arabischen Raum ist das wunderbar, weil das Arabische und das Hebräische so nah zusammen sind. Und nachher kann man all die Wortspiele viel besser erklären. Und die verstehen das und sagen, wow, wir haben gar nicht gewusst, dass das in diesen Texten drin ist. Genau so, das Leuchten von den Augen von meinen Studenten zu sehen, das ist einer so von diesen Momenten, wo ich denke, wow, I love what I'm doing.
Mega schön, wenn man das sagen kann, oder? Was wünschst du dir für dich ganz persönlich, für die nächste Zeit?
Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, wie lange das es mir noch wird, auch in der akademischen Welt halten. Ich habe das wie nicht erwartet, dass nach der Doktorarbeit, dass da noch eine Tür aufgeht für eine Forschungsstelle. Man merkt jetzt, wir haben jetzt auch vor allem eben über die Lehrtätigkeiten geredet. Das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, auch hier in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum, können zu lehren, zu unterrichten. Ich bin aber auch, muss sagen, ich bin nicht der schnellste, also ich bin nicht der, der am schnellsten ist im Publizieren. Das heisst ja nicht so viele Publikationen, wie man eigentlich braucht, dass man dann in der Schweiz vielleicht auch mal eine Professur sich bewerben
könnte. Also zieht sich ein bisschen zurück in die Schweiz da? Mehr und mehr?
Ich bin sicher sehr gerne hier. In Schottland habe ich das schon den Winter noch schwierig gefunden. Also es ist viel dunkel, es ist kalt, die Häuser sind schlecht isoliert. Das habe ich ein bisschen gesehen, ich will nicht mehr unbedingt in Schottland leben. Genau.
Hey, ich wünsche dir alles Gute. Mega spannend, mit dir zu reden.
Ja, merci für die Möglichkeit. Hat mich gefreut.
Das war das BO Kirchenfenster über die Fragen, Zweifel und den Glauben vom Bibelwissenschaftler Tobias Siegenthaler. Falls ihr das Gespräch möchtet nachhören möchtet, dann könnt ihr das auf unserer Webseite www.kibeo.ch. Kirchensendungen auf Radio Beo, die gehen natürlich wie immer weiter. Am Sonntag, am 9. gehört ihr der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Adelboden. Und nächsten Dienstag am 8. erzählt der Tobias Kilchör über Nachrichten rund um die Kirche in der Region im Kirchenstübli. Und am Dienstagabend am 9. gehört ihr dann wieder das Kirchenfenster, Hintergrundsendung über einen Kraftort bei der Lenk, Siebenbrunnen. Bis dann wünsche ich ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
I won't forget the things you've done. You've been always good to me. How can I say what I feel for you? You've been always there for me. I am lost for words. How can I say that I love you? I'm still on my feet. I'm in awe. I just can't believe that you've never left me. I'll be so just let it go. But you know you can. You know you won't. It's not easy, no, finding the words to say. When you're feeling lost, you'll find your way. Sometimes it leaves you cold. And at times you can't feel the fire to guide you home. The demons will haunt you and try to steal what you know. But the angels, they brought you and they're gone. Cause when you're afraid, it weighs on your soul. It's not easy, no, finding the words to say when you're feeling lost. You'll find your way. The world is so broken, and sometimes it leaves you cold. And at times you can't feel the fire to guide you home. The demons are haunting you and try to steal what you know. But the angels, they brought you and they're gonna hold you up. 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 It's not easy, no, finding the words to say when you're feeling lost. You'll find your way. Somehow you know when nobody stands, stand on your own. I'm not your problem, and I don't wanna be. I didn't ask your opinion on how to be me. I don't really understand why the hell you care. Whatever you tell me, it sends like hot air. I choose to ignore all of the little things you say, 'cause I'm not your problem, and I don't wanna be. Thank you kindly, I refuse. I don't wanna be your only muse. Not gonna waste my time with you. You don't seem to have a clue. All I know is what I have. This voice inside that guides my path. I can trust in what I know. So I'm just gonna let it go. I'm not your problem, never wanted to be. I feel like a canvas for the whole world to see. And all of the assumptions that you have on me, way too many expressions on how I should be. Thank you kindly, I refuse. I don't wanna be your only muse.
tide that guides my path. I can trust in what I know, so I'm just gonna let it go. I'm not your problem.